Die Inflation in unserem Land nimmt ungeahnte Ausmaße an. Nicht nur Lebensmittel- und Energiepreise werden drastisch teurer, sondern jetzt auch noch die freie Meinungsäußerung. Grund ist eine bei Nacht und Nebel im Bundestag beschlossene Gesetzesänderung des Paragraphen 130. Als Volksverhetzung gilt ab demnächst auch, wenn man zum Beispiel Kriegsverbrechen, die in westlichen Medien behauptet werden, leugnet. Wer zum Beispiel sagt, Butscha habe nie stattgefunden, dem sollen nun 3 Jahre Gefängnis drohen. Und wer sich traut, entsprechende Filme mit gegensätzlicher Ansicht zu drehen, wie mein heutiger Gast, der erlebt mit einer entsprechenden Berichterstattung in der Springerpresse schon einmal einen leichten Vorgeschmack darauf, was da auf ihn zukommen könnte. Herzlich willkommen bei Junost. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. Ja, und wir wollen uns diesem Thema der Einschränkung der Meinungsfreiheit nähern mit einem aktuellen Fall. Und zwar betrifft der diesmal höchstpersönlich meinen Kompagnon Wilhelm Domke-Schulz, dem Medienwissenschaftler, bekannt aus Funk und Fernsehen, natürlich meistens in russischsprachigen Gefilden. Allerdings, ja, jetzt auch in deutschen Medien präsent. Wilhelm, da hast du ja wieder was angestellt, oder?
Ja, was heißt was angestellt? Ich finde es im Prinzip ganz interessant, also dass man jetzt in der Welt, also die Springerpresse, so die große Weltzeitung, jetzt meine Arbeit, nachdem ich das schon 8 Jahre lang mache, zur Kenntnis nimmt und in einen
zu schätzen wer weiß sozusagen.
Wie bitte?
Und auch zu schätzen weiß.
Ja, ja, also sehr zu schätzen weiß.
Genau,
und,
genau.
Einen großen Artikel gebracht hat, wo ich so der rote Faden bin, als die wollen da irgendwie beweisen. Ich weiß nicht, ich habe die Formulierung jetzt nicht so parat, also so der, na, wie man immer so sagt, so die Staatsmedien, russische Staatsmedien hörig bezahlt, fingiert, verbreitet irgendwelche Sachen und so weiter. Ich muss sagen, bloß dazu sagen, ich finde es eine große Ehre, also man packt mich denn zusammen mit allen anderen wichtigen Leuten wie Alina Lipp und Sergej Filbert und Röper und so weiter. Danke, liebe Welt. Ich hoffe, das trägt dazu bei, dass meine Filme jetzt noch öfter und noch mehr gesehen werden.
Ja, und diesen Artikel, den schauen wir uns auch mal inhaltlich ein bisschen an. Das ist dieser Artikel, wenn man Essen aus einer Mülltonne holt, dann sagt man ja, Essen retten. Ne, da sagt man, wir retten Essen, und wir haben sozusagen diesen Artikel hinter der Bezahlschranke hervorgeholt, also haben wir ihn sozusagen vor dem zahlenden Publikum gerettet, diesen Artikel, den wir hier nun mal im Text sozusagen zeigen. Und da sind interessante Sachen drin, auf die wir eingehen möchten. Zuerst mal im Großen und Ganzen, obwohl man dich hier versucht hat, durch den Kakao zu ziehen, bist du ja zufrieden, oder?
Ja, also ich muss mal sagen, dass der Schreibstil an sich hat mich eigentlich, kann man fast sagen, positiv überrascht. Also weil normalerweise, wenn man jetzt gegen jemanden was hat, das merkt man ja jetzt in den Diskussionen, in diesen Cancel Culture oder wie das heißt, dass dann die Leute mal richtig madig gemacht werden, kann ich von dem Artikel nicht so sagen. Also der ist aus meiner Sicht relativ sachlich gehalten und inhaltlich, also da sind jetzt keine, aus meiner Sicht keine Lügen, keine Verdrehungen, mir wird nicht riesig was im Mund gelegt, also aus meiner Sicht eine ganz normale Meinungsäußerung von Leuten, die eben den völlig gegenteiligen ideologischen Standpunkt haben, weg, und den haben sie dargelegt und auch ja, also insofern, wenn sie meinen, so was schreiben zu müssen, ist ja okay. Also solange wir noch ein bisschen Meinungsfreiheit haben, gilt es natürlich auch für die Springerpresse. Also
ja, man hat ja im Prinzip das gemacht, was man bis jetzt so kennt von dieser Art von Artikeln. Man pickt sich irgendeinen raus, der sich für den Frieden einsetzt, und dann arbeitet man sich in erster Linie daran ab, mit wem er irgendwie Kontakt hat oder haben könnte, mit wem er irgendwann irgendwo mal gesehen worden ist, und mutmaßt, was da für finstere Verbindungen zum Kreml bestehen mögen, und darum geht's ja und so. Aber es ist ja hier in diesem Artikel, die meisten Sachen sind gar nicht falsch. Also seine Thesen in diesen Interviews sind immer ähnlich. In Domke Schulzes Weltbild ist die NATO der Aggressor. Deutsche Medien verbreiten Lügen und Propaganda über Russland. Die BRD ist ein US-amerikanischer Vasallenstaat. 2014 hat sich in der Ukraine ein Faschistenregime an die Macht geputscht. Donnerwetter, könnte man denken, so viel Wahrheit in der Welt bei der Springer-Presse. Ja. Ist ja gar nicht, also ich meine, da gibt's ja gar nichts dran auszusetzen, ne?
Nö, das ist völlig in Ordnung. Also wir hätten noch ein bisschen die Anführungsstriche da weglassen können von Faschistenregime, aber naja, gut, mein Gott, bei der Springer-Presse, die können sowas ja machen.
Dann geht's hier um deinen Film, ne? Ja. Gesichter des Donbass. Darin porträtiert er Bewohner im Separatistengebiet und lässt sie unkommentiert von einem Anschluss an Russland träumen, neidvoll die Annexion der Krim gutheißen und von angeblichen Faschisten in der Ukraine sprechen. Auch nicht falsch, naja, oder?
Naja, ist fast korrekt. Also die sprechen nicht von angeblichen Faschisten, sondern von Faschisten. Also für die Springer-Presse ist es angeblich. Aber für die Leute im Donbass sind die ukrainischen Faschisten ganz real. Das hat mit angeblich da nichts zu tun. Aber na gut, das ist die ideologische Sichtweise dieser Faschistenversteher da in der Springerpresse.
Mhm. Wie ist es denn zu diesem Artikel gekommen?
Ja, mein Gott, wie soll ich das? Jetzt muss ich mal sehen, wie man das kurz fasst. Also ich habe da so einen netten Brief gekriegt, Absender, russisches Außenministerium mit einem Kopfbogenbrief von einer Frau Sacharowa persönlich in Deutsch, wo sie sich hier für meine tolle Arbeit bedankt und anfragt, ob ich das auch in der Art so gerne weitermachen wollte. Und der Absender war ein Herr Goncharow, den gibt's tatsächlich. Man kann das auf der Webseite vom Außenministerium von Russischen sehen. Nur der Unterschied war, dass die E-Mail-Adresse, von der das gesendet wurde, mit der von dem Goncharow nicht hundertprozentig identisch ist. Das heißt, dachte ich, aha, oha. Also weil ich das ja von anderen Kollegen auch schon gehört habe, die auch so eine Briefe gekriegt haben, also wo man versucht, da Leute zu ködern, damit sie sich auf Gespräche einlassen, und das habe ich gemacht. Weil ich dachte, ich schau mal, wer so dahinter steckt, wer solche Briefe verschickt, um Leute zu ködern, dass sie mal so richtig aus dem Nähkästchen plaudern, dass sie ständig mit Putin in der Sauna sitzen und Wodka saufen und eigentlich die bezahlten Büttel des russischen Regimes sind. So, und da,
ja, ich das ist, du wirfst selbst mal die Angel aus, um mal zu gucken, wer da dran hängt, ja.
Ja, genau. Und also für mich war das natürlich eine tolle Sache, dass denn ein paar Wochen später, oder ich weiß ja nicht mehr, wie die Zeitspanne war, denn dieser Brief von der Welt kam und sagt, jetzt, Sie sind einem ukrainischen Aktivisten in die Falle getappt und haben da sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert und jetzt werden wir da das veröffentlichen, dachte ich, na toll. Das ist doch eigentlich ein schönes Musterbeispiel, also weil du an diesem ganzen Briefverkehr, an dem Brief von der Welt, an dem Artikel richtig schön analysieren kannst, wie ticken diese Redakteure, wie tickt diese Springerpresse, auf welcher Seite stehen die, wie arbeiten die, was kehren sie zum Beispiel raus aus diesem Chatverkehr, was ist für sie wichtig und was umgehen sie ständig wie einen heißen Brei. Also die hätten ja noch ganz andere Sachen zitieren können, was ich da geschrieben habe. Aber da waren lauter Themen bei, von denen sie bitte nichts wissen wollen, woraus nicht zitiert wurde. Und das ist für mich natürlich alles sehr aufschlussreich. Finde ich interessant, was da passiert.
Also ich glaube, für die Welt stand einfach bloß im Mittelpunkt: Am 29. August geht der deutsche Dokumentarfilmer Wilhelm Domke Schulz in die Falle.
Ja. Bravo! Die sind ja Cleverle!
Ja, okay. Also man stellt es ja so dar, man habe dir angeboten, du sollst für den russischen Staat irgendwelche Propaganda produzieren, und da hättest du dann gesagt, ja und super, immer her mit dem Auftrag, ne? So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Nee, kann man so nicht sagen. Also so war der Chatverkehr auch nicht. Also die Fragen waren immer, interessieren Sie sich für solche Themen oder was interessiert Sie? Also da war nie die Rede davon, auch in dem Chatverkehr nicht. Deswegen können die das auch ja nicht zitieren, dass man sagt, wir als russischer Staat hätten dieses Thema, wollen Sie das für uns produzieren und irgendwie, also so weit, ja, also so war ja dieser Verkehr ja nicht, dieser Austausch. Also insofern wäre die Formulierung, die du eben gemacht hast, nicht korrekt.
Man hat ja hier versucht, ein bisschen mit Zahlen zu operieren. Also ging zum Beispiel darum, dass man gefragt hat, was hätten Sie denn so gerne für Kohle, wenn Sie irgendwas machen? Und wahrscheinlich hat man dann gefragt, wenn Sie für uns arbeiten, wie viel hätten Sie denn dann gerne so? Ne? Und da war ja die Rede von 4.000 bis 5.000 Euro.
Nee, die Frage wurde nicht gestellt.
Sondern? Wie ist es gelaufen?
Also da wurde nicht die Frage gestellt, wenn Sie für uns arbeiten, wie viel kostet das? Die Frage wurde ja nicht gestellt in diesem Chat, sondern ich habe im Prinzip denjenigen, der da dieser Verfasser war, der da mein fiktiver Ansprechpartner war, im Prinzip lauter Brocken hingeworfen, auf die man jetzt einsteigen könnte. Ja, also die sagten, interessieren Sie solche Themen? Und ich antworte, ja, kommt auf die Rahmenbedingungen an und so weiter, weil eine Produktion kostet so und so viel. Also das war ja, wenn man es liest, ja nur eine Information darüber, was eine Arbeit kostet, die man tut. Ja, also es war ja nicht, was würde es kosten, wenn wir sie beauftragen? So eine Frage ist ja nie gestellt worden und auf so eine Frage ja auch nie geantwortet. Ich habe nur darüber informiert, was das für Arbeit macht, was das kostet und so weiter, um mal zu sehen, wie die Reaktionen sind. Und da ist ja auch eigentlich überhaupt nicht drauf reagiert worden.
Naja, 4.000 bis 5.000 Euro ist jetzt, da glaube ich, da lacht jeder drüber, der bei der ARD arbeitet, oder? Du kennst ja
sicher.
Du kennst ja die Honorare deswegen, noch also aus deiner Zeit.
Ich hatte ja auch in meinem Antwortbrief geschrieben an die Welt, dass ich da so ein bisschen satirisch überspitzt, erhöht und umformuliert habe. Also das sind ja so alle so Sachen, wo ich dachte, vielleicht geht ja jemand mal drauf ein. Also jeder Profi würde ja sagen, was, 5.000 Euro, dafür stehe ich doch nicht auf. Aber das hat ja scheinbar der Springer-Presse erreicht, so eine Information, wie viel angeblich meine Arbeit wert ist.
Also er hat irgendeine Nummer gesagt, also hat er sich bereit erklärt, irgendwie zu arbeiten für Geld, für die russische Seite. Das ist wohl das, worauf es hier in diesem Artikel ankommt. Ne?
Naja, aber wie gesagt, so war die Formulierung ja nicht. Ich habe gesagt, ich mache Filme und die kosten so viel. Das ist ja nur eine Information. Ich habe ja nicht gesagt, wenn ich für Sie arbeite, kostet das so viel. Sowas ist ja nie gesagt worden.
Wie bewertest du denn, dass es diesen Artikel gibt? Ist das, glaubst du, man hat dich jetzt auch auf dem Kicker, wie zum Beispiel Alina Lipp und Sergej Filbert, die alle in diesem Artikel auch erwähnt sind? Oder was würdest du sagen, worauf
sind? Naja, darauf läuft es ja hinaus. Ne? Also ich mache das ja, wie gesagt, schon 8 Jahre und mein Hauptthema ist die Thematisierung der faschistischen Verbrechen, der Massenmorde, der Pogrome, der ganzen Morde, Verbrechen, Kriegsverbrechen, die die ukrainische Regierung in den letzten 8 Jahren da, diese Putschregierung einer Donbass-Bevölkerung begangen hat. Das ist eben dieser Odessa-Film Leben und Sterben in Donbass und so weiter. Und immer wenn ich mich mit Kollegen in Russland treffe, die ja auch so eine ähnlichen Sachen machen, da waren die jetzt die ganzen 8 Jahre schon immer sehr erstaunt, dass noch keine Pressekampagnen da gegen mich losgetreten worden sind in diesem super demokratisch antifaschistischen Deutschland. Und ja, insofern war das nur eine Frage der Zeit. Ich weiß nicht, ob die so lange geschlafen haben oder ob die eben auf so einen Trick hier unbedingt erstmal auswählen, weil sie sonst nicht in der Hand haben, was man mir vorwerfen könnte und auch dieser Artikel bringt nichts, was man mir irgendwie vorwerfen könnte. Also die tun so, als wäre es so, aber ich sehe da nichts, was jetzt irgendwie ein Makel wäre, was ich falsch gemacht haben könnte, kann ich in dem Artikel nicht erkennen. Ja, insofern ist das nur eine Frage der Zeit gewesen. Und kann ich ja nur sagen, also Dankeschön, dass ich jetzt sozusagen gleichwertig gewertet werde wie Leute, die da so aktiv sind wie Alina Lipp und Thomas Röper und Sergej Filber und so weiter. Danke sehr für die Anerkennung. Das ist dann auch wie der Preis. Also hier habe ich die Preise gekriegt für meine Filme, für meine antifaschistischen in Russland. Und mein Preis in Deutschland ist ein großer Weltartikel. Danke sehr.
Ja, Wilhelm, du hast da laut Welt auch geschrieben, das Geld lande auf deinem russischen Rubelkonto, bleibt im Land und wird uns über die erste Zeit helfen, wenn wir Deutschland verlassen müssen. Hast du denn ein russisches Rubelkonto?
Ja, das ist auch so eine lustige Sache. Also da ist noch so ein anderer Aspekt drin. Ich glaube, den, ich weiß ja nicht, ob sie den auch zitiert hatten. Also wo ich gesagt habe, dass wenn man solche Filme produziert, dass man da quasi in Deutschland das ja nicht finanzierbar ist. Also man kriegt da keine Gelder für. Und dass es deswegen eigentlich nur hauptsächlich in Russland finanziert werden kann, weil hier sowas nicht ist. Das habe ich denen ja auch hingeworfen, diesen Brocken, weil ein investigativer Journalist könnte doch fragen, wie jetzt antifaschistische Filme, wo faschistische Verbrechen thematisiert werden, lassen sich in Russland nicht in Deutschland nicht finanzieren. Aber naja, gut, auf so eine Frage kommt die Springerpresse nicht. Also hängt sie sich an diese russische Finanzierung auf. Und da ist es so, wir haben ja, das weiß ja jeder, wir haben ja diese Zwift-Dingsbums, also man kriegt ja Geld nicht hin und her. Und da ich ja in Russland arbeite, also in Russland drehe, in Donbass drehe und so, muss das ja irgendwie finanziert werden. Und da habe ich einen Kollegen, der sich dafür bereit erklärt hat, in St. Petersburg, also ein russischer Staatsbürger, der auch so im Medienbereich mit zu tun hat, auch eine eigene Firma hat. Und der ist sozusagen derjenige, der die Spendengelder in Russland akquiriert. Also so ähnlich wie das ja Blogger auch machen, auch in Deutschland und auch Blogger in Russland. Das wird ja alles über Spenden finanziert. Der eine spendet 5 Euro, der andere 50, der nächste 200. Und so ähnlich läuft das in Russland auch. Also der sammelt die Spendengelder ein und von dem Konto, was also ihm gehört, werden die ganzen Ausgaben in Russland finanziert, weil du musst ja, weiß ich nicht, Fahrkosten, Hotel, Spesen. Als ich in Donetsk war, konnte ich nicht alles alleine drehen.
Also das heißt, das ist gar nicht dein Konto, sondern das gehört einem anderen.
Ja, ja, das gehört diesem Kollegen.
Ach so.
Ne? Und der sammelt da, wie ihr sagt, diese.
Also das heißt, du hast gar keine Einnahmen, die an dich geflossen sind im Prinzip.
Nee, also ich habe weder. Die Einnahmen, also ein paar Einnahmen habe ich, das ist deutsche Spendengelder, weil unter meinen Filmen steht ja das deutsche, mein deutsches Betriebskonto, wo ich sage, da könnt ihr spenden. Also da habe ich Einnahmen auf der deutschen Seite. Die sind verbucht, also die sind in den Büchern, die sind ja offen da. Und die russischen Spenden, die gehen an ihn und er bezahlt denn das, was da anfällt. Mhm. Also ihr sagt Spesen, Hotel, Flüge. Oder wie eben in Donetsk, da konnte ich nicht alles alleine drehen. Da haben wir zum Beispiel es müssen ja auch Leute sein, die davon Ahnung haben, wenn da gefilmt wird für meine Filme. Nicht bloß jeder mit seinem Handy, sondern müsste schon ein bisschen Berufserfahrung haben. Haben wir ein Fernsehteam in Donetsk quasi gemietet, ein freies Team, was dann bezahlt wurde, um die Dreharbeiten zu machen, die ich vorher eben habe nach meinem Drehplan und in Lugansk hoch. Und das wird alles von diesem Konto bezahlt und das macht der. Das sind nicht meine Einnahmen und auch nicht meine Ausgaben, weil das alles über sein Konto da läuft.
Okay, also du hast dann laut Welt gesagt, es ginge darum, Geld blieb im Land, über dieses Geld haben wir gerade gesprochen. Und dann ist hier die Rede davon, dass ihr Deutschland womöglich verlassen müsstet.
Ja, ja.
Also deine Familie und du. Genau. Ist dem so? Willst du uns verlassen? Geh nicht!
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich will der Springerpresse noch ein bisschen auf den Sack gehen. Also die brauchen das, glaube ich, immer mal so ein bisschen, dass sie nicht die Sieger sind der Ein-Ideologien-Durchsetzung. Alles wird auf Springer-Ideologie getrimmt. Das wird nicht funktionieren mit der deutschen Bevölkerung. Und ich glaube, mit mir auch nicht. Also ich bin antifaschistisch aufgewachsen, erzogen worden. Das ist mein Thema. Ich habe mich da jetzt auch richtig drauf spezialisiert. Und da wäre ich nicht zum Springerpressen-Ideologen. Also mit diesem Außerlandes hier, das ist ja auch wieder, hat ja auch wieder so einen Brocken hingeworfen, ja. Also da könnte doch jetzt, wir sind die investigativen großen, also,
sind da voll drauf reingefallen, ja.
Ja, da voll könnte das
Opferlamm
man
gespielt.
Jetzt könnte man doch als Springer, ja, investigativer Superredakteur doch mal fragen, wie Land vergelassen. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Demokratie, wir haben Meinungsvielfalt, wir haben eine super demokratische Presse. Bei uns ist da alles geil in Ordnung. Wieso sollte Inhalt Land verlassen? Ja, auf sowas sind die Uni angesprungen. Man weiß es nicht.
Naja gut, also es gibt natürlich schon Entwicklungen, die nicht besonders zur Freude animieren. Zum Beispiel hat ja nun der Bundestag, und das ist eine Sache, die ich unglaublich finde, ehrlich gesagt, der Bundestag hat eine Nacht- und Nebelaktion die sogenannte Leugnung von Völkermord unter Strafe gestellt. Das heißt also, das läuft jetzt alles unter Paragraph 130 StGB. Volksverhetzung. Und das heißt also, wenn da einer sagt, ich bezweifle, dass jetzt ein völkerrechtliches Verbrechen stattgefunden hat, ein Kriegsverbrechen stattgefunden hat, so wie ich es in der Tagesschau gesehen habe, wenn ich sage, ich glaube nicht daran, dass das stattgefunden hat, dann steht das unter Strafe. Wir wollen erst mal schauen, wie die offizielle Presse darüber berichtet. Die Zeit hat das Ganze natürlich alles schön verkürzt dargestellt. Sagte, ja, das so wie es ist, wird jetzt mit 3 Jahren Haft bestraft. Und begründet diese Verschärfung diese Einschränkung der Meinungsfreiheit mit einem Vertragsverletzungsverfahren der EU. Das ist auch die offizielle Begründung der Bundesregierung. Die EU-Kommission hatte Deutschland im vergangenen Dezember vorgeworfen, einen Beschluss zur strafrechtlichen Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unzureichend umgesetzt zu haben. Also Wilhelm, es geht, was soll die ganze Aufregung? Es geht gar nicht um die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Es geht doch wieder nur um den so wichtigen Kampf gegen die Fremdenfeindlichkeit und den Rassismus, oder?
Na ja, also ich denke auch. Ja, ich weiß nicht, also wenn man sich so die Presselandschaft, gerade auch die Springerpresse, aber das betrifft ja im Prinzip ja alle Massenmedien, gerade die in der Hand von diesen 6 westdeutschen Oligarchenfamilien sind, die ja teilweise ziemlich braune Vergangenheit haben, ansieht. Denke, sollte man diese Formulierung nicht unbedingt auf die Goldwaage legen, sondern da steht wohl eher die Befürchtung, dass man versucht, diese ganze Tendenz, die man schon hat, was ja anfing mit diesem geschniegelten Herrn, wo ich den Namen vergessen habe, der dieses Netzwerk Durchsetzungsgesetz da vorangebracht hat, um das einzige Medium, in dem sich Bürger frei äußern können, also wirklich frei äußern können hier im Land, nämlich das Internet zu beschneiden und dann immer noch ins Druff und noch ins Druff und noch ins Druff, dass das wahrscheinlich wohl eher nicht dazu dienen wird, die Meinungsfreiheit zu stärken. Also ist so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wird das jetzt alles besser mit dem Gesetz?
Auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Die Legal Tribune Online schreibt, wer Völkermord oder Kriegsverbrechen öffentlich gröblich verharmlost, wobei nirgendwo geregelt ist, was denn jetzt genau gröblich bedeuten soll und was jetzt genau ein Kriegsverbrechen ist, das stattgefunden hat oder eins, das nicht stattgefunden hat, oder ob der Völkermord, um den es hier geht, ob der wirklich passiert ist oder nicht, ja. Dem drohen bis zu 3 Jahre Haft wegen Volksverhetzung. Eine Ausweitung, die also kurz vor Schluss der Sitzung im Deutschen Bundestag in einer Nacht- und Nebelaktion beschlossen wurde. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen. Zum Beispiel hat diese Rechtsprofessorin in Leipzig, Elisa Hoven, geschrieben, hochproblematisch, schreibt sie, sei das Leugnen oder Verharmlosen von Kriegsverbrechen, die noch von keinem Gericht als solche festgestellt wurden. Also schreibt jemand auf Facebook, dass die Taten in Butscha vom Westen inszeniert wurden, müsste die Staatsanwaltschaft nach dem neuen Straftatbestand ermitteln. Und ja, und das Amtsgericht müsste dann untersuchen, ob es überhaupt stattgefunden hat. Also dann viel Spaß. Dann, ich weiß gar nicht, wie das dann stattfinden soll. Schickt dann das Amtsgericht Grünhainichen eine Abordnung dann in die Ukraine, um dort im Kriegsgebiet zu ermitteln und dort Zeugen zu befragen? Oder werden dann da die Angehörigen von den bis heute nicht bekannten Opfern von Butscha, deren Identität man ja bis heute geheim hält, werden die dann alle vorgeladen, um befragt zu werden? Ist ihr Angehöriger eigentlich von den Russen erschossen worden? Oder wie soll das genau stattfinden? Man könnte die Frage stellen, wie kommt die Staatsanwaltschaft überhaupt dazu, zu sagen, in Butscha habe ein Kriegsverbrechen stattgefunden? Aufgrund welcher, wo steht das? Ach, das kam in der Tagesschau. Ach, na, wenn es in der Tagesschau kam, dann steht dann künftig dann im Strafbefehl oder im Strafantrag drin oder im Plädoyer, der Angeklagte hat dem Tagesschaubeitrag von so und so vielen widersprochen und hat gesagt, in Butscha, dem Kriegsverbrechen, über das die Tagesschau berichtet hat, am so und so vielen, dort habe gar kein Kriegsverbrechen stattgefunden und deswegen ist der Angeklagte zu verurteilen zu 3 Jahren Haft wegen Volksverhetzung, weil er gesagt hat, das, was wiedergegeben wird in den öffentlich-rechtlichen Medien, das stimmt gar nicht.
Naja.
Unglaublich. Unglaublich. Auf welcher Grundlage sonst soll denn der Staatsanwalt sagen, da liegt eine Straftat vor? Es gibt keinen Gerichtsbeschluss es gibt kein Gerichtsurteil, ja, wo drin steht zu dem jeweiligen Kriegsverbrechen. Das hat stattgefunden oder hat nicht stattgefunden. Und genau das schreibt ja diese Rechtsprofessorin hier, ja. Die sagt, wenn da noch kein Gericht dazu was festgestellt hat, dann muss ja jedes Amtsgericht alleine anfangen, da zu fragen. Das wird natürlich überhaupt nicht stattfinden. Ich weiß nicht, wie das sich in der Realität tatsächlich dann darstellen soll. Ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht diese Gesetzesänderung zerpflückt, ja. Aber ich glaube, das wissen die auch, die diese Gesetzesänderung angeschoben haben. Denn am Ende geht es gar nicht darum, dass es wirklich die Leute bestraft werden, die das so und so machen. Denn die wissen, man kann diese Art von Bestrafung nicht gesetzlich, juristisch wasserfest einführen. Es geht nur einfach darum, diese Leute, die so etwas tun, die investigativ arbeiten in der Ostukraine, die von dort berichten, so wie du zum Beispiel, Wilhelm, die erstmal mit Ärger zu überziehen, mit Prozessen, mit langwierigen juristischen Auseinandersetzungen, denen sie sich stellen müssen. Darum geht's am Ende. Leute mundtot zu machen, über Jahre zu beschäftigen mit irgendwelchen Streitigkeiten, die sie in ihrer Existenz bedrohen. Das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt.
Das nennt sich westliche Demokratie und Meinungsfreiheit, was die da machen.
Also im Amerikanischen gibt es einen Begriff, der heißt Lawfare. Lawfare ist, wenn du abgeleitet von Warfare. Warfare ist eigentlich die Kriegführung und Lawfare ist sozusagen die Kriegführung mit juristischen Mitteln. Also indem du jemanden ständig irgendwie agitierst mit Anzeigen, mit Klagen, mit das führt man jetzt hier in Deutschland bei uns ein.
Naja, das ist ja, was heißt einführen? Das ist ja eigentlich eine Schneuer. Das, ihr habt ja diese Wirtschaftsprozesse habe ich ja so einiges verfolgt, also auch im näheren Umfeld, wo dann Leute quasi wegen Sanktionsvergehen vor Gericht gestellt wurden, in den Knast gesteckt. Ich glaube, in einer Firma im Westen, da mussten die Leute, glaube ich, 11 Jahre ins Gefängnis und alle so eine Sachen. Also hat man ja erstmal Wirtschaftskräfte bekämpft, die Handel mit Russland getrieben haben und die, dass man da als jemand, der nicht der Staatsideologie dieses staatlich-medialen Komplexes da folgt, auf der Abschussliste sofort steht, auch auf der juristischen. Da gibt's ja zum Beispiel auch den Fall von Alina Lipp, Also ich kenne ja diese Schreiben von der Staatsanwaltschaft, wo er ja unter mehreren Punkten vorgeworfen hat, dass sie das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Massenmedien oder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich habe es jetzt nicht so wörtlich im Kopf, öffentlich in Zweifel zieht und wo denn genau. Die Staatsanwaltschaft am Ende zu dem Punkt kommt, also wer sowas macht, dem drohen 3 Jahre Knast. Und da fällt mir immer dieses Beispiel ein, immer in diesem Zusammenhang, dass der Programmbeirat der ARD im Juni 2014 massiv die Berichterstattung der ARD über den Ukraine-Krieg, über den Putsch da, über den Maidan in Zweifel gezogen hat und damit auch die Wahrhaftigkeit der Berichterstattung völlig in Zweifel gezogen hat. Also muss jetzt eigentlich der ganze Programmbeirat der ARD von 2014 die Besetzung alle 3 Jahre in den Knast oder wie soll das jetzt aussehen?
Vollkommen unklar. Naja, die Rechtsprofessorin schreibt ja selbst, selten wird so viel gelogen wie im Krieg, Beweise werden vertuscht oder manipuliert und dann weiter, solange ein internationales Verbrechen nicht als solches von Gerichten festgestellt wurde. Weshalb sollte man es nicht leugnen dürfen? Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass über Kriegsverbrechen viel Unwahres berichtet wird. Als nächstes führt sie dann eben zum Beispiel die Brutkastenlüge auf im Irakkrieg. Da kennen wir ja einige solche Kriegslügen, die zu Kriegen geführt haben, zum Beispiel auch die sogenannten Massenvernichtungswaffen, die dann bei dem darauffolgenden Irakkrieg der Grund waren, warum dann die amerikanischen Soldaten in den Krieg ziehen durften und so weiter und so weiter. Jetzt stell dir vor, Wilhelm, wir dürfen jetzt gar nicht mehr sagen, wenn jetzt ein amerikanischer Verteidigungsminister so ein Röhrchen im UN-Sicherheitsrat hochhält. Wir kennen dieses berühmte Bild von Herrn Powell. War es der Powell? Ja.
Ja, glaube.
Wer das Röhrchen hochhielt und sagte, hier, das ist hier diese Giftgas von Saddam Hussein hier. So. Da dieses und deswegen müssen wir jetzt hier da Krieg machen und einmarschieren. Stell dir vor, da hätten Leute gesagt, das stimmt nicht, das glauben wir nicht, lass uns erstmal gucken, was da drin ist in dem Röhrchen und so. Und dann wäre ein deutscher Staatsanwalt gekommen und hätte gesagt, du leugnest Kriegsverbrechen, du leugnest, dass der da verbotswidrig Giftgas hat, denn obwohl das ja der Herr Powell gesagt hat, also ein ganz hoher, wichtiger Amerikaner hat das gesagt, und du leugnest das, 3 Jahre Knast. Ich beantrage euer Ehren für den Angeklagten 3 Jahre Haft unter verschärften Bedingungen in der Festungsanstalt bei Wasser und Brot und Steine klopfen.
Mhm. Naja, ich denke, aus meiner Sicht muss man da ja nicht so weit weggehen, also weil wir leben ja nur dummerweise in diesem West-BAD-Staat, der sich ja immer weiter entlarvt. Also dummerweise sage ich jetzt als Ostdeutscher, das hätte ich mir auch gerne erspart, dieses Erlebnis da mit diesem West-BAD-Staat, der da über mich herrscht jetzt hier. Aber man kann ja auch hier gucken, was dieser Staat gemacht hat. Also man kann das ja mal testen zum Beispiel, ja. Man kann ja mal als Journalist so Leute fragen wie diesen, diese Frau Baerbock da, ja, also die ja vom Völkerrecht kommt. Da kann man die doch mal fragen, na, war denn dieser ungerechtfertigte, brutale, verbrecherische Angriffskrieg der rot-grünen deutschen Regierung gegen Jugoslawien 1999, war das ein Angriffskrieg, war das verbrecherisch?
War das ein Kriegsverbrechen?
Ne? So, und wenn die denn sagt, nee, ja, 3 Jahre.
Dann Knast. Haben wir sie, dann muss sie 3 Jahre ins Knast.
Ab in Knast. Oder hier dieser Typ, der jetzt oberster Radfahrer von Deutschland ist hier, der war doch damals deutscher Kriegsminister, auch so ein SPD-Kriegshetzer hier, dieser, wie hieß denn der, der da Kriegsminister war zu der Schröder-Fischer-Zeit, der diese Hufeisenlüge in die Welt gesetzt hat. Da kann man ihn doch jetzt mal auch fragen. Sagen Sie mal, diese Ding, was Sie da erzählt haben mit Hufeisen und jetzt wird hier das Kosovo von den Serben eingekesselt und alle Kosovaren massakriert, das war doch eine Lüge von Ihnen oder nicht? Wenn der sagt, nein, das war keine Lüge. 3 Jahre Knast, ab in Knast. Oder Herr Scholz, wo der letztens ja gefragt wurde, sagen Sie mal, Herr Scholz, hat denn da nicht ein Genozid stattgefunden im Donbass? Und, oh nein, nein!
Nein, hat kein Genozid Knast. Stattgefunden. Ja?
Gleich in Knast!
Ja, also im Prinzip hatten wir ja auch schon irgendwie im Vorgespräch festgestellt, so katastrophal diese seltsame Gesetzesänderung ist, auch in ihren Auswirkungen für die echte Meinungsfreiheit, aber für die katastrophale Politikerkaste gedacht, müsste man doch wirklich meinen, eigentlich müssen wir denen dankbar sein.
Ne? Ja.
Ja.
Unbedingt.
Und was ist eigentlich mit den Leuten, die zivile Infrastruktur angreifen? Also hier haben wir jetzt zum Beispiel die Bild live, die berichten hier darüber, dass ukrainische sogenannte Partisanen, man könnte auch Terroristen sagen, in Melitopol einen zivilen Fernsehsender angegriffen haben mit einer Bombe. Die Bild, die feiern das hier ganz toll. Das ist ja glasklar eine gröbliche Verharmlosung und Billigung eines Kriegsverbrechens. Ja? Angriff einer zivilen Infrastruktur, das sind ja viele Leute dabei zu Schaden gekommen. Auch dieser Sender an sich, der ist in seiner Funktionsfähigkeit ziemlich eingeschränkt worden. Also wenn das mal keine gröbliche Billigung und Verharmlosung eines Kriegsverbrechens ist, weiß ich auch nicht. Machen die dann diesen Bild-Live-Sender zu, schicken die dann diesen Julian Röpke, der da vor der Kamera rumtanzt, 3 Jahre in Knast?
Na, die entscheidende Frage bei der ganzen Sache ist ja eigentlich, ob es in dieser toll demokratisch, liberal, freiheitlich, meinungsfreiheitlichen Demokratie, in der ja Justiz und Staat ja so weit von getrennt sind und Medien und Staat so weit von getrennt sind, ob es mal eine Auferstehung von einem neuen Fritz Bauer geben wird, der ja als Staatsanwalt die Auschwitz-Prozesse gegen enormen Widerstand angeschoben hat. Wird es in diesem Staat, in diesem Nachfolgestaat des Dritten Reichs einen Staat, wenigstens einen Staatsanwalt geben, wenigstens einen, der dann sowas ahnen wird? Da bin ich sehr gespannt. Also, weil diesen Beitrag da zum Beispiel, ja, da ist ja Partisanen und die sprengen einen Propagandasender. Es fällt das Wort Terrorismus nicht. Es fällt das Wort Kriegsverbrechen nicht. Dieser Mann, der sich da echauffiert vor lauter Freude, dass da ein Sender in die Luft gesprengt wurde, ist, weil es ein Propagandasender war. Das heißt also, ein russischer Propagandasender, der kann angegriffen werden, da können Journalisten ermordet werden. Das ist alles völlig in Ordnung, weil die ja Propaganda betreiben. Das ist ja
auch Propaganda ist immer das, was die Gegenseite sagt.
Ja, ja.
Und deswegen ist es Propaganda, nicht weil es echte Wissen nach wissenschaftlicher Definition Propaganda ist und so wie Propaganda funktioniert und mit dem Zweck von Propaganda betrieben wird, sondern nur weil es die Gegenseite sagt, deswegen ist es Propaganda. Und genau darauf zielt ja auch diese Gesetzesänderung ab, denn, schreibt die Legal Tribune Online, nach Einschätzung von Rechtspolitikern ist es nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel auf Pro-Putin-Versammlungen, wenn gegen Menschen aus der Ukraine gehetzt wird, Straftaten auf Grundlage der neuen Vorschriften begangen werden. Ich habe jetzt persönlich noch nicht beobachten können, dass auf sogenannten Pro-Putin-Versammlungen gegen Menschen aus der Ukraine gehetzt wird. Ich habe eher gesehen, dass dort Ukrainer auftauchen und gegen Russen hetzen, und aber das, ich bringe da vielleicht was durcheinander oder so. Aber vielleicht begehen die ja auch da Straftaten. Was meinst du, Wilhelm?
Ja, nee, ich denke, die verteidigen eher die Freiheit. Also, weil das war ja hier, gab es zum Beispiel in Leipzig so einen Fall, da ist Ukraine unter Feuer gezeigt worden. Da ist so eine Dokumentarfilmveranstaltungsreihe, die sich über das ganze Jahr zieht, die sich eben solchen Themen auch widmet. Und da wurde Ukraine unter Feuer gezeigt, wo die eine Produktion von Oliver Stone, wo also im Prinzip um diese ganze Vorgeschichte Maidan-Putsch, Faschismus in der Ukraine und alles so weit ging. Und da tauchten denn diese heldenhaften ukrainischen Patrioten auf, die da in Leipzig leben und studieren, also junge Leute, Studenten, und die nur massiv verhinderten, diese Vorführung störten. Und es gab so ja Handgemenge, körperliche Auseinandersetzung und so weiter. Und der Veranstalter musste Polizei rufen, um diese patriotischen Ukrainer irgendwie abzudrängen, damit man sich in Ruhe mal einen Film angucken kann, der eine andere Meinung vertritt. Mhm. Die haben sich, glaube ich, nicht straffrei gemacht, weil die ja die ukrainischen Patriotismus verteidigt haben. Mhm. Vermute ich jetzt mal.
Aber andererseits haben die geleugnet, dass in diesem Film von Oliver Stone diese dargestellten Straftaten gegen die Menschlichkeit, die Verbrennung von Leuten da in Odessa, in dem Gewerkschaftshaus und so weiter, die abgeworfenen Bomben auf die Leute in der Ostukraine, dass das alles stattgefunden hat. Also das haben sie sozusagen geleugnet, das war kein irgendwie Völkermord und deswegen haben sie, glaube ich, gröblich verharmlost, ein Kriegsverbrechen und ich glaube, die müssen
andersrum.
Andersrum?
Ja, andersrum. Also, das ist ja im Prinzip, was du auch zitiert hast, ne, was die Professorin da schreibt. Also so, das ist ja so, diese ganze Sache, also seit 2014 beobachte ich das ja massiv, dass dieser ideologische, medial-politische Komplex, der wie siamesische Zwillinge aus einem Hirn entspricht, ja, die Art und Weise, was die betreiben an Propaganda, ist ja immer dasselbe. Man setzt ein Wort irgendwie in die Welt, wie damals war das Annexion der Krim, immer Annexion der Krim, in jedem Tagesschau, überall politische Rede, überall Annexion der Krim, stehender Begriff oder so wie verbrecherischer Angriffskrieg und so weiter, also werden immer so Begriffe in die Welt gesetzt und die werden so behandelt, als wäre alles bewiesen und die absolute Wahrheit. So, ohne dass es überhaupt hundertprozentig bewiesen ist, ja. So, und wenn du also gegen diese stehenden Begriffe was sagst oder die in Zweifel ziehst, dann bist du der Böse. Das heißt, der Oliver Stone, wenn der sagt, da gibt's Faschismus in der Ukraine und die haben Verbrechen begangen, was ich ja in meinen Filmen auch mache, dann ist das vermutlich, fällt das da unter diesen Paragraphen, weil ja die offizielle Sicht sagt, gibt keine Faschisten in der Ukraine. Also wie der Herr Kleber, ich weiß nicht, kannst du dich vielleicht entsinnen, im Juni 2014, wo er sich da mit seinem Propagandistenarsch da auf seinen Pult da im Tagesthemenstudio gelümmelt hat und so jovial in die Kamera. Also wir haben ja Beschwerden gekriegt und Zuschauermeinungen und es soll angeblich Faschisten in der Ukraine geben. Also wir sind dem nachgegangen, wir haben das recherchiert. Also wir waren ja investigativ, wir haben, es gibt so eine Faschisten überhaupt nicht, ja. Und dann kann der zuständige Staatsanwalt sagen, na, der Kleber hat doch gesagt, es gibt keine Faschisten. Also bist du der Böse. Wie kann man sowas behaupten? Kleber hat recht.
Spannende Zeiten, in denen wir leben. Und was glaubst du, Wilhelm, wie es weitergeht? Wie wird das, wie wird sich das entwickeln? Wird es da Verfassungsbeschwerden geben? Wird es da große Demonstrationen dagegen geben?
Naja, also dummerweise, das habe ich jetzt schon in den letzten Jahren öfter festgestellt, ich habe zwar hier so eine Glaskugel zu stehen, aber irgendwie lese ich da immer scheinbar was Falsches ab. Also man kann schlecht in die Zukunft gucken. Also da kann ich ja auch bloß spekulieren. Und da kann ich mich vielleicht bloß selber zitieren. Also bei diesem ein Diskussionsforum da in Minsk, als ich den Preis bekommen habe hier für meinen antifaschistischen Remember Odessa-Film jetzt im Oktober, wo darum irgendwie, wie wird's denn weitergehen in Deutschland, was wird da auf uns zukommen? Und da habe ich auch gesagt, also diese ganze Verschärfungskette, das sind ja nicht nur die Sachen, die wir jetzt alle angesprochen haben, also mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit diesem Volksverhetzungsparagrafen und so weiter, da kommt ja noch dazu, dass man ja jetzt sozusagen die Bundeswehrmacht hier auch zum Inlandseinsatz gegen böse Andersdenkende ausrüstet und bereit macht und dieser Herr Scholz ja auch gesagt hat, er antwortet hat auf die Frage, wer wird denn diese Bundeswehrmachtseinheiten da werden die denn auf Demonstranten schießen und der niemand hat die Absicht, auf Demonstranten zu schießen, wo ich mir denke, geht mir kalten Rücken runter. Immer haben die SPD-Leute auf Demonstranten schießen lassen. Ja, 1918 war der SPD-Regierung mit dafür verantwortlich, dass Rosa Luxemburg ermordet wurde. Denn der Herr Noske, der von sich selber ja behauptet hat, einer muss der Bluthund sein, hat auf Demonstranten schießen lassen. Der Herr Zürgiebel, auch SPD-Polizeipräsident von Berlin, hat den Blutsonntag in Berlin angerichtet, glaube ich, 1929 oder 1930 war er, hat auf Demonstranten schießen lassen. Es gehört zur guten Tradition der sozialdemokratischen Partei, auf Demonstranten schießen zu lassen, wenn sie nicht einer Meinung mit ihnen sind. Also wenn wir sowas alle zusammenrechnen, ich mir denke, ja, wie sollte in Deutschland aussehen? Und da habe ich dann an dem Punkt gesagt, als es darum ging in Minsk, dass ihr gesagt habt, dass das jetzt im Prinzip an der Bevölkerung liegt. Also die muss sich jetzt mal entscheiden. Die muss sich entscheiden, ob sie das weiter mit sich machen lässt. Ja, diese Vorgehen gegen Andersdenkende, dass jetzt jedem schon 3 Jahre Knast drohen, wenn er überhaupt zu irgendwas eine andere Meinung hat. Dass er riskieren muss, wenn er eine andere Meinung auf die Straße trägt, dass er entweder von der Schwarzen Garde niedergeprügelt wird oder von der Knüppelgarde der Polizei, die dann oft so ja noch unter sozialdemokratischem Kommando steht, dass er von denen niedergeprügelt wird. Oder ich weiß nicht, wie lange will die Bevölkerung sowas mitspielen? Das ist, also jetzt steht im Prinzip die Bevölkerung vor der Entscheidung, machen wir das mit. Und dann haben wir bald so eine richtig faschistoide Diktatur, wo dann alle im Knast sitzen, die eine andere Meinung haben. Oder man stellt hier mal wirklich demokratische Verhältnisse her. Und das kann nur der Souverän. Also vom Staat wird es nicht kommen. Von dem Staat wird keine demokratische Reform kommen.
Ja, Wilhelm, das kann man durchaus so sehen, wie du sagst. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass man in diesen Zeiten gar nicht genug demonstrieren kann, etwa wenn es darum geht, den Tod der deutschen Industrie zu verhindern oder auch den Ausbruch eines weltweiten Atomkrieges, der ja nun nach wie vor nicht ganz in seiner Gefahr von der Hand zu weisen ist. Vielen Dank, lieber Wilhelm, dass du wieder dabei warst. Liebe Zuschauer, euch auch vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was glaubt ihr? Ja, werden wir demnächst überhaupt noch irgendwas anzweifeln dürfen? Kommt als nächstes vielleicht ein Gesetz, in dem drinsteht, wer verharmlost oder gröblich leugnet, dass die Regierung in irgendwas recht hat, was sie sagt, der kommt dann 3 Jahre oder 5 Jahre in den Knast. Eure Meinung interessiert mich dazu. Schreibt mir bitte dazu hier in die Kommentare oder in eine E-Mail an info@junos.tv. Ich beantworte jede einzelne E-Mail. Vielen Dank, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.